Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers. Mein Name ist Daniel Fürk und mein heutiger Gast ist Professor Dr. Bernhard Hommel. Der renommierte Psychologe und Autor beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie die permanente Reizüberflutung unserer modernen Welt unser Denken und Fühlen beeinflusst. In seinem Buch Wir triggern uns zu Tode beschreibt er, warum wir uns immer häufiger überfordert, erschöpft und getrieben fühlen und was wir dagegen tun können. Ich wollte von ihm wissen, warum wir uns so leicht in den Strudel negativer Nachrichten ziehen lassen, wie unser Gehirn darauf reagiert und welche Strategien helfen können, um wieder mehr Gelassenheit und Klarheit im Umgang mit der täglichen Informationsflut zu gewinnen. Wenn dir diese Episode von Forward Thinkers gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung.
In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Lieber Herr Hommel, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über die, ich nenne es mal, die psychologischen Herausforderungen der aktuellen Zeit zu sprechen und wie wir irgendwie sinnvoll damit umgehen können. Was genau das bedeutet, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber erstmal herzlich willkommen.
Sehr gerne, bin gerne hier.
Ja, wir leben gerade in herausfordernden Zeiten. Also ich beschreibe das immer gerne so, ich wache in der Früh auf, schaue auf mein Telefon und stelle fest, dass ja schon wieder irgendwas auf dieser Welt passiert ist, was man am Abend davor noch nicht erwartet hätte und oftmals nicht für möglich gehalten hätte, ob es jetzt politischer Natur ist oder auch andere Dinge, die passieren. Und ich stelle zunehmend fest, dass es mich durchaus auch belastet, weil man irgendwie schon immer mit so einem Gefühl ins Bett geht, dass man ja so gar nicht weiß, was am nächsten Tag eigentlich schon wieder kommt und das zu einer gewissen, ja, sagen wir mal so eine Dauerbelastung führt, weil irgendwie alles so unsicher geworden ist und alles irgendwie so turbulent geworden ist. Ja. Wie geht's Ihnen denn ganz persönlich damit?
Viel besser, seit ich mir das realisiert habe, dass es natürlich, ich meine, so ein Buch, was ich geschrieben habe, ist ja so eine Art auch Selbstverarbeitung. Das ist ja nicht wirklich, ist schön, wenn andere das auch gut finden, aber zunächst mal ist es für einen selber wie so ein gutes Musikstück. Es muss einem selber gefallen und es bedeutet natürlich Verarbeitung. Also, dass man sich Zeit nimmt, zu überlegen, was ist da eigentlich los? Was muss ich davon halten? Wie gehe ich damit um und so weiter? Aber natürlich hat bei mir der persönliche Prozess, damit umzugehen, schon früher intuitiver angefangen. Also, da habe ich schon reagiert, ohne zu genau intellektuell zu durchdringen, warum das eine gute Idee sein könnte. Und dabei hilft einem natürlich das Altern. Also da lässt der Frontalkortex nach. Das bedeutet, die Strukturierung des Denkens ist manchmal nicht so scharf wie bei, wenn man jünger wäre. Also das hat biologische Gründe. Und das kommt einem oft schon mal zu Pass. Dazu kommt es, seit wir arbeiten gerade in China, die meiste Zeit jedenfalls. Und da ist auch so eine Art buddhistische Grundhaltung viel stärker im Alltag. Also die Leute sind viel resilienter, die sind viel lockerer, viel entspannter. Natürlich, die arbeiten hart, das will ich damit nicht bestreiten. Also die stressen sich selber sozusagen. Aber sie können mit solchen Arten von Herausforderungen viel besser umgehen. Und dann überlegt man sich natürlich, wie machen die das? Wie könnte das so sein? Was kann man davon lernen? Und ich glaube, eine meiner Grundprinzipien, die mich enorm runtergebracht haben, ist eben genau das Gegenteil von dem zu tun, was Anja Reschke vorschlägt, nämlich dauernd Haltung zu zeigen. Ich muss nicht, also wenn ich überlege, wie inkompetent ich mit in Bezug auf die meisten dieser Themen bin, wie wenig Hintergrund ich habe, wie wenig Urteilskraft ich mir eigentlich zumuten darf, warum sollte ich dann eine sehr starke Meinung haben? Also ich bilde mir auch keine starke Meinung über das, Funktionieren meines Pkw, sondern fahre in die Garage, wo Leute, die Sachverstand haben, das schon irgendwie richten. Und ich glaube, das ist uns so ein bisschen abhanden gekommen, allgemein in der Gesellschaft, das Zutrauen, dass andere Leute schon irgendwie das richten werden und dass wir nicht alles selber lösen müssen als Dr. Google.
Sie haben ja auch, wie Sie gerade schon gesagt haben, ein Buch zum Thema geschrieben. Wir triggern uns zu Tode, das Psychogramm einer neurotischen Gesellschaft. Das, was ich gerade beschrieben habe, ist ja so ein bisschen die Gesamtsituation auf der Welt. Das heißt, es passiert gefühlt immer mehr. Aber man kann jetzt natürlich auch darüber diskutieren, passiert mehr, was uns irgendwie beschäftigt, oder bekommen wir einfach nur mehr mit, weil wir durch Social Media, durch verschiedenste Medien, durch digitale Medien vor allem einfach ständig am Puls der Zeit sozusagen sind und alles auf uns hereinprasselt mit Eilmeldungen und Push-Notifications. Ist das vielleicht etwas, was wir auch nicht schnell genug gelernt haben, also damit umzugehen, dass diese Entwicklung sich so schnell gedreht hat, dass wir gar nicht hinterherkommen, uns daran irgendwie auch psychologisch anzupassen?
Na, eigentlich ist es ja, also erstens mal absolut, das stimmt. Also wenn ich zurückdenke in meine Kindheit, da gab es ein Fernsehprogramm, das war schwarz-weiß. Da waren irgendwie, ich weiß gar nicht, wie oft da die Nachrichten waren, vielleicht alle 3-4 Stunden maximal. Und was wurde dort zusammengetragen? Das war extrem wenig, was man wusste. Und wenn wir noch 100 Jahre zurückgehen, dann war es ja noch weniger, weil es gab keine Presseoffices überall, keine Reporter und so weiter und so weiter. Und da ist ja nicht weniger passiert. Also das sind enorme Katastrophen überall auf der Welt. Auch heute ist das ja durchaus selektiv. Also wenn wir mal überlegen, was wir über die afrikanischen Konflikte, Streitigkeiten, politischen Umgangsformen und so weiter sehen, die Katastrophen, die dort stattfinden, da gab es eine schöne Studie von den Kirchen, also das covert irgendwie ungefähr 2% von unseren News, während wir über zum Beispiel Ukraine, da hat ja jede App einen festen Eintrag, egal ob da was stattfindet, gerade heute oder nicht. Also wenn da mal jemand irgendwie keine Drohne geschossen hat, dann ist das auch schon wieder eine Meldung. Das heißt, die Medien sind ja sehr selektiv und wir sind das ja auch. Aber natürlich hat das zwei Seiten. Erstens wollte ich sagen, es hat die Anzahl der berichtenswerten Geschichten, egal wie man das einordnet, hat sicher nicht zugenommen. Warum sollte das so sein? Es gab immer irgendwie krasse Sachen auf der Welt, nur da haben wir niemals von gehört. Aber es hat zwei Seiten. Einerseits hat die Presse natürlich enorm diversifiziert. Nicht nur die Presse, das ist auch, wenn wir in den Supermarkt gehen. Früher gab es eine Milch. Jetzt gibt es irgendwie 35 mit Soja und Hafer und tralala. Da ist man ja auch irgendwie überwältigt manchmal, wenn man nicht ganz genau sich eine Gewohnheit draufgeschafft hat, sondern dann, ja, ist die jetzt besser als die und was sollte man vergleichen? Das sind ja auch Äpfel mit Birnen, die eine ist teurer, die andere ist leckerer und so weiter. Also wir sind eigentlich überall durch unglaubliches Angebot überfordert. Und nur das tut natürlich weniger weh im Supermarkt, als jetzt diese dauernd schlechte Nachrichten zu haben. Das verstehe ich schon. Aber es ist überall und das hat was mit unserer Ökonomie und dem kapitalistischen Ansatz des angebotsgesteuerten Vorgehens und so weiter zu tun. Umgekehrt sind wir aber auch natürlich schuld, weil, also ich erinnere mich als Student, in den 80er Jahren hatte ich sehr wenig Kohle. Und habe also auf jeden Fall lange keinen Fernseher gehabt. Das kann man sich heute kaum noch, also einen Fernseher nicht zu haben, kann man sich schon wieder vorstellen heute, aber irgendwelche News nicht zu haben, das nicht. Und ich muss sagen, das ist enorm entspannend. Also das will man vielleicht nicht, aber man muss sich schon mal überlegen auch, ob man nicht auch vielleicht wieder geduldiger sein sollte, vielleicht auch mit sich selber eine Zeit lang ohne Langeweile umzugehen, zu lernen. Das können, glaube ich, sehr wenige Leute, wenn ich sie so von hinten manchmal beobachte, in Schlangen, wenn sie dann so TikTok-mäßig, das ist in China ganz stark angesagt. Also da wird ja in einem unglaublichen Ausmaß Stimulus produziert. Der ist natürlich da, aber der wird auch abgerufen, weil die Leute offensichtlich nicht mehr mit sich selber allein sein können. Und sie lernen auch die Skills nicht. Also ich will das nicht jetzt den Leuten vorwerfen, die Eltern, also diese Helikoptererziehung führt natürlich dazu, dass ich auch nie alleine bin. Also ich denke auch heute, dauernd müssen Eltern oder Beziehungsberechtigte dabei sein, wo ich früher war ich stundenlang alleine und dann muss man sich halt was einfallen lassen, wie man sich so entertaint ohne Smartphone. Also Das ist eine komplexe Geschichte, aber basically würde ich mal sagen, ist die innere Seite. Also wir benutzen einfach auch sehr viel und das könnten wir lassen. Und es ist aber auch sehr viel da. Und das ist sehr viel mehr geworden. Und das ist natürlich eine Spannung. Da muss jeder irgendwie mit umgehen. Und er lernt das ja nirgendwo. In der Schule kann ich mich nicht erinnern, dass es irgendwie Fächer gäbe, die einen das draufschaffen könnten oder wie man mit sich selbst zufrieden ist, solche Sachen. Ja, dann ist es auch kein Wunder.
Spielt da denn eigentlich so eine gewisse Sucht auch eine Rolle? Also, dass man irgendwann gar nicht mehr, also so eine Art News-Junkie quasi wird, weil man das gewohnt ist, dass man, wann immer was passiert, von fünf verschiedenen Nachrichten-Apps eine Push-Notification bekommt als Eilmeldung und man dann wirklich in dem Moment, wo irgendwas passiert, sofort mitten im Geschehen irgendwie ist. Also, dass sich daraus auch so ein, ja, auch psychologisches Verlangen am Ende entwickelt, dass wir da immer vorne mit dabei sein wollen?
Also, einerseits, das ist eine rein intellektuelle Überlegung, mag ich den Begriff nicht, weil er suggeriert, dass es etwas anders ist, was verantwortlich ist. Also Süchtige, die wollen schon Drogen nehmen. Also es ist nicht so, dass das über sie gekommen ist, über Nacht und sie haben überhaupt gar nichts damit zu tun und so. Aber natürlich rein beobachtungsmäßig haben sie natürlich recht, wie definieren wir Sucht? Sucht es dann immer, wenn es extreme Formen hat, wenn man gehindert wird, das zu tun, wenn ich dann sehr, sehr nervös werde, wenn ich gar nicht mehr weiß und so weiter und das werden Leute, also ist es objektiv natürlich, haben sie recht. Die Frage ist nur, also ich will nur sagen, dass da ein großer Teil von Eigenverantwortlichkeit natürlich auch dabei ist, nur dass ich es natürlich deswegen nicht über Nacht abstelle. Also ich kann ja auch aufhören zu rauchen, aber ich gebe auch zu, dass man dann schon mal auch ein paar Monate damit aktiv zu schaffen hat, dass das schwierig ist. Aber das ist schon wahr. Aber eine Sucht ist ja, wie entsteht eine Sucht? Was macht eine Sucht aus? Eine Sucht, also wenn ich zum Beispiel physiologisch Drogen nehme, dann ersetzen die bestimmte Prozesse, die anderweitig auf andere Weise hervorgerufen werden müssten. Also zum Beispiel durch Kokain kann ich meinen Dopaminzufuhr steigern und Dopaminzufuhr habe ich gerne. Das fühlt sich gut an, das bestärkt mich und so weiter und so weiter. Ich könnte das auch anders bekommen. Ich könnte einfach arbeiten und Dinge erreichen und dann könnte ich mich freuen, dass ich das geschafft habe, wie Sportler das tun. Aber durch Kokain ist es natürlich bequemer, wenn ich es bezahlen kann sozusagen. Und so ähnlich ist das hier auch. Also ich könnte natürlich auch anderweitig mich beschäftigen. Ich könnte Kreuzworträtsel lösen, ich könnte lesen, ich könnte mich mit anderen Leuten unterhalten. Es gibt viele tolle Möglichkeiten, um seine Langeweile zu bekämpfen. Aber man könnte Gedichte schreiben oder so. Aber das ist natürlich die einfachste Form, weil ich kann total passiv bleiben. Es ist praktisch eine Art von digitalem Kokainkonsum, die bequemste Consumer-Haltung einnehmen. Und wenn man das Geld hat, dann lasse ich es halt geschehen. Und das Problem ist, dass ich da natürlich, also unsere internen Aktivitäten sind ja immer so ein Mix von externer Stimulation, Anreize, Trigger und so weiter und interner Selbstaktivität wie Imagination, Kreativität, Vorstellungskraft und so weiter. Und je mehr ich auf diese externen Trigger baue, desto weniger lerne ich, wie ich diese internen Prozesse kontrolliere und dadurch mache ich natürlich mich abhängig, wie wenn ich dann irgendwann die Dopaminzufuhr delegiere an das Kokain. Und das ist natürlich ein längerer Prozess, der sich natürlich nicht über Nacht auf einmal wieder rückgängig machen lässt. Aber das ist schon sehr, sehr ungünstig, weil es mich dann zunehmend abhängig macht.
Man könnte ja sagen, früher haben wir einmal am Tag die Nachrichten angeschaut und in der Früh vielleicht die Zeitung gelesen und daraus unsere Informationen bezogen. Das heißt, das, was gestern irgendwann passiert ist, haben wir irgendwann heute oder gestern Abend im Fernsehen erfahren. Und was dann daraus geworden ist, haben wir meistens dann am nächsten Abend oder am übernächsten Morgen mitbekommen, wenn wir wieder die Zeitung aufgeschlagen haben. Das hat dem Ganzen natürlich auch so eine Prozesszeit dazwischen quasi gegeben, wo wir das alles erstmal verarbeiten konnten und uns überlegen konnten, juckt uns das eigentlich oder ist es irgendwie nett, darüber Bescheid zu wissen, aber wir müssen uns dazu nicht so richtig verhalten. Und jetzt kommt alles in Echtzeit. Warum Also wir hätten ja als Gesellschaft auch sagen können, wir verhalten uns eigentlich wie früher und wir bekommen jetzt zwar alles mit, aber wir müssen uns nicht zu allem irgendwie auch emotional verhalten. Mhm. Was würden Sie denn sagen, was dazu geführt hat, dass wir eben den Weg gewählt haben, wo wir uns auch wirklich die ganze Zeit emotional dazu verhalten und nicht nur einfach sagen, wie es vielleicht früher war, ja, wir haben jetzt irgendwie die Nachricht mitbekommen, wir wissen es, finden es irgendwie gut oder schlecht, aber wir beschäftigen uns nicht so intensiv damit.
Ja, also zunächst mal denke ich, ist es wichtig, war jedenfalls wichtig für mich zu sehen, wenn man in der Welt rumfährt. Und wie gesagt, wir arbeiten jetzt in China und irgendwann lernt man die Leute natürlich auch ein bisschen tiefer kennen und merkt, wie die so funktionieren und so weiter. Und die haben das zum Beispiel überhaupt gar nicht. Also die sind nicht mit allem happy, weder von ihrer eigenen Regierung noch der von anderen Regierungen. Aber erstens mal interessieren sie eigentlich hauptsächlich Dinge im eigenen Land, weil sie betroffen davon sind. Und dann ist das mehr so ein Schulterzucken. Also, dass man sagt, na ja, das wieder. Und dann, wenn ich natürlich dann tiefer eindringe, dann finden sie das eine schon besser als das andere und so weiter und sind nicht von jeder bürokratischen Maßnahme enthusiastisch. Das ist nicht, sicher nicht so. Aber sie haben gelernt, damit umzugehen. Und dann dieses Schulterzuckende, na ja, okay, so ist das halt. Spekulation könnte man vielleicht in Ostdeutschland Leute, die ältere Leute finden, die das auch gelernt haben, mit solchen Regimen irgendwie, also da bildet sich auch Resilienz, weil die Leute ja nicht dumm sind, sondern die lernen, mit Dingen umzugehen und werden dadurch schlauer im Umgang damit. Und manche dieser Fertigkeiten sind vielleicht ziemlich gut. Also erstens, nicht alle machen das so. Und zweitens, auch im europäischen Kontext, also meine Frau ist Italienerin und dann gucken wir natürlich viele italienische News und diskutieren, wieso sind die Leute so, die Freunde verhalten sich anders und so. Und auch Italiener ziehen sich die Dinge nicht so stark an wie Deutsche. Also Deutsche wollen immer sofort alles moralisch durchdringen. Moralisch bedeutet natürlich, dass auch die Empathie spielt irgendwie eine ganz große Rolle, subjektiv in den Leuten. Ich glaube, objektiv ist das kontraproduktiv, aber so. Und dazu gehört dieses Nacherleben. Deswegen werden natürlich auch in den Medien sehr viele Bilder, sehr viele Einzelschicksale, viel, was man sich sozusagen reinziehen kann, wo man sich zu connecten kann, wird das so aufbereitet. Das ist in anderen Ländern nicht in diesem Maße so. Sind Deutsche, ich ringe noch mit mir, warum, wie das kommen konnte. Aber vielleicht auch aus noch Scham über das Dritte Reich und wie konnte es dazu kommen. Auf jeden Fall müssen wir in der Zukunft besser sein. Ich weiß es nicht. Aber das ist schon krass, wie speziell Deutsche immer moralisieren, immer emotional reagieren und das ganz wichtig finden. Also es ist ja nicht spontan, sondern sie sind auch stolz darauf und finden das super wichtig. Und deswegen gibt es eben diese Interaktion, dass sie dadurch immer mehr Futter bekommen, weil also jede News, früher hat man das genannt, beim Fußball nannte man das 1:0 Berichte. Also es wurde berichtet, was passiert ist. Der Stürmer hat ein Tor geschossen, das hat so und so geführt, das war's. Jetzt geht es darum, sie haben 7:0 verloren, zu Hause, wie fühlen sie sich? Also was genau macht das in dieser Berichterstattung, fragt man sich. Aber das ist ganz normal für uns geworden und wenn man das nicht tut, und das findet das Mensch dann so mehr, ich kann es nicht verstehen, es ist nicht nötig, es ist eine spezielle deutsche Tugend, aber es ist nicht Zufall, sondern man bestärkt sich darin, dass das eine sehr gute menschliche Eigenschaft ist, das so zu handhaben.
Inzwischen gibt es ja durchaus auch Politiker auf der Weltbühne, die genau diese Überforderung ausnutzen. Und es gibt ganze Begriffe dafür. Also wenn wir Donald Trump als Beispiel nehmen, der mit seinem Flooding the Zone-Konzept einfach so viel raushaut, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man gar nicht mehr mitkommt und gar nicht mehr aus der Empörung rauskommt und sich auch gar nicht so schnell zu all den Dingen verhalten kann und er das natürlich als Methode nutzt, um Dinge durchzudrücken, weil gar nicht mehr alle mitkommen. Das nutzt doch genau das am Ende aus, oder? Also genau dieses, wir wollen uns zu allem irgendwie verhalten, wir kommen nicht mehr mit und am Ende nutzt er genau diese Überforderung, um seine Interessen durchzudrücken.
Ja, klar. Ich meine, also ich denke mal, viele intelligente Leute verstehen das natürlich und in welchem Maße sie es nutzen, hängt natürlich auch von den Möglichkeiten ab. Also ich glaube, in Deutschland wäre das nicht gutiert, wenn jemand sich so verhalten würde, genau wie Trump. Also selbst politisch ähnlich gelagerte Leute modifizieren das ja schon so ein bisschen und versuchen sich ein bisschen besser zu benehmen, weil Deutsche finden schon diese brüske Schweinerei nicht so toll wie jetzt manche vielleicht in anderen Ländern. Aber klar, ich glaube, viele Leute verstehen das und das wird natürlich tendenziell auch von unseren Politikern verstanden. Wie gesagt, es wird, glaube ich, behutsamer umgesetzt, was natürlich schon günstig ist für unsere Kultur, aber es wird da auch das eine oder andere den Bach runtergehen. Und ich denke mal, sich davor zu schützen, verlangt einfach ein bisschen mehr Rationalität. Aber das Problem ist halt, dass wir immer noch die Illusion haben, Politik hätte etwas mit Rationalität zu tun. Also das ist darum, also ich höre immer so Sachen, ja, das ist doch nicht wahr. Als ob Wahrheit ein Wert wäre, der in der Politik irgendeine Rolle spielt. Also ich will nicht sagen, dass alle Politiker lügen, nur ich glaube, Wahrheit steht orthogonal zur Macht. Und Macht ist was, worum es in der Politik geht, auch für den einzelnen Wähler. Warum wähle ich eine Partei? Weil ich will, dass das durchgesetzt wird, was ich halt so finde, im Gegensatz, was du halt so findest. Und das ist ja die Minimalform von Macht sozusagen, dass ich ohne unbedingt bessere Gründe zu haben, ich diskutiere das ja nicht mit meinem Nachbarn aus, ob ich jetzt ein Geschwindigkeitslimit auf der Autobahn haben will oder nicht. Ich kann ein paar Gründe nennen, der andere kann ein paar Gründe nennen. Wir kommen nicht zu Potte, also wird irgendwann der Knoten durchgehackt, der Gordische, und dann die eine Partei sagt halt, wir machen das jetzt aber so. Also solange wir uns da, und wir sind dann hauptsächlich empört, ja, der lügt doch, ja, natürlich. Also nicht, wie gesagt, nicht, dass alle lügen, aber Lüge oder Wahrheit ist eine irrelevante Dimension in der Politik. Und wir sind da irgendwie, glaube ich, immer noch extrem naiv in der Einschätzung, wie wir das so finden. Also auch nicht nur, dass wir das eigentlich nicht dauernd beurteilen müssten, weil zum Beispiel ja, was in den USA ist, ehrlich gesagt, geht uns ja nun wirklich als Demokraten nichts an. Aber jeder hat eine Meinung dazu, welcher Präsident besser für ein anderes Land ist. Jeder hat, Frau Baerbock kommt nach China und erklärt sozusagen unserem Gastherrn, er sei ein Diktator. Das mag vielleicht die Person befriedigen, aber ob es jetzt uns politisch, diplomatisch weiterbringt, darüber kann man sich trefflich streiten. Aber ich glaube, das ist so eine Mischung. Wir sind besonders gefühlig, aber auch besonders naiv in der Einschätzung von realer Politik.
Diese extreme Emotionsfühligkeit zu all den Dingen, die da so passieren, was macht das dann eigentlich ganz konkret mit uns? Also wir fühlen uns irgendwie überfordert, aber wenn Sie es mal psychologisch quasi beurteilen, einordnen würden, was passiert denn da in unserem Kopf am Ende des Tages?
Also ich bin ja zum Schreiben dieses Buches bin ich ja eher gekommen, also einmal natürlich durch diese persönliche, ne, man sieht was und denkt, wieso ist das so? Und dann als Professional denkt man natürlich, wie kann ich meine wissenschaftlichen Hintergrund benutzen, um das auch für mich besser nachvollziehbar zu machen. Aber andere Daten, die mich getrieben haben, waren auch diese enorme Zunahme von psychiatrischen Erscheinungen. Und ich meine, psychiatrisch ist vielleicht ein falsches Wort, also nicht alle diese Leute sind diagnostiziert und landen in Anstalten, sondern ich meine Arbeitsausfälle, die von Gewerkschaften oder von der DRK oder von der TK diskutiert werden, die also gerade die Versicherung enorm viel Geld kosten. Und das steigt schon an, seit bestimmt 40 Jahren ist dieser aufstrebende Trend zu beobachten. Aber der hat enorme Umfänge angenommen, was auch wirtschaftlich mittlerweile ein Problem ist. Aber natürlich mag man auch nicht, dass so vielen Leuten schlecht geht. Und worum geht's da? Das sind oft so Sachen Depressionserscheinungen, also Leute, wo sozusagen diese Überforderung sich nach innen frisst, also dass ich selber mutlos werde, die Antriebskraft nimmt ab, ich bleibe dann zu Hause und so weiter, um mich sozusagen zu schützen, also subjektiv. Und das andere ist das Ausagieren. Also so Überforderung kann ja mal nach innen gehen und mal nach außen gehen, je nach Persönlichkeit. Und da gibt es dann halt diese Übergriffigkeit, diese Attacken auf aller möglichen Leute, Sanitäter, Politiker, Polizisten und so weiter. Jeder agiert das dann unterschiedlich aus. Aber naja, und das habe ich halt versucht, auf so einen sehr basal, auf so einen Dreiklang zurückzuführen. Also das hat sehr viel mit dem, was man in wissenschaftlich Neurotizismus nennt. Also wie gesagt, man ist da nicht so krank oder muss irgendwie zum Chef. Aber wir alle sind mehr oder weniger neurotisch und ich glaube, das hat enorm zugenommen. Und was gehört dazu? Einerseits das Angebot, das Reizangebot. Wenn ich keine Trigger habe, dann habe ich kein Problem. Zweitens brauche ich Narrative, die negativ gefärbt sind. Weil wenn Sie sagen, Sie kriegen diese Nachrichten und dann zieht einen das runter. Wie funktioniert das? Das bedeutet, es entstehen Kreisläufe, die sich selbst zünden im Gedächtnis. Ich ruminiere, wie man sagen würde. Man sitzt, bleibt in einem Kreis, die irgendwie und wieder, wo man irgendwie nicht rauskommt, ohne fremde Hilfe sozusagen. Und das muss einen nicht sofort in die Institution bringen, aber das raubt einen einfach Positivität, weil diese Sachen sind ja negativ gefärbt. Es raubt einem Antriebskraft und alternative Denkungsgeschichten. Also wenn ich zum Beispiel kreativ sein will, dann muss ich mir völlig neue Sachen überlegen und die können gegen so eine Dauerrumination gar nicht an. Das heißt, und da machen unsere Medien einen guten Job, wir selber aber auch, weil wir die dauernd konsumieren, indem sie immer wieder dieselben Narrative implementieren. Also wie gesagt, dieser feste Eintrag über die Ukraine in meiner Tagesschau-App bringt mich, auch wenn ich vielleicht 5 Minuten vergessen hätte und nicht mit diesem Krieg beschäftigt, sofort werde ich wieder zurück, selbst wenn da gar nichts passiert ist. Aber es wird unter den Top 10 standardmäßig geführt. Und damit ich um Gottes Willen nicht vergesse, dass so viel Elend direkt bei mir um die Ecke ist. Ja, wie kann ich denn da einen schönen Tag haben?
Was wäre denn Ihr Vorschlag? Wie können wir denn aus dieser Situation herauskommen? Hm. Naja, herauskommen könnten wir ja nicht so richtig, aber wie können wir besser mit der Gesamtsituation umgehen? Hm.
Naja, die Menschen sind verschieden, ihre Bedingungen sind verschieden, deswegen denke ich, und ich bin kein Ratgeber, ich will kein Ratgeber sein. Ich will so Leute sozusagen selbst ertüchtigen, um selber ihre eigene Lösung zu finden, weil ich glaube, jetzt ein Merksatz schaffen wir nicht für alle diese verschiedenen Menschen, die wir sind. Aber ich denke mal als Möglichkeiten, also was sind Optionen, wo ich ansetzen könnte, denke ich, wären diese drei Komponenten, die ich mir vorstellen kann. Erstens, die Verfügbarkeit, die physische Verfügbarkeit von Reizen kann ich nicht beeinflussen, aber ich kann mich dem aussetzen oder nicht aussetzen. Ich kann bestimmte Programme, wenn ich weiß, dass sie mich sehr aufregen, muss ich sie vielleicht nicht dauernd sehen. Ich muss vielleicht, naja, so Standardtipps, ein Handy gehört nicht ins Schlafzimmer. Es muss nicht dauernd Bing-Bing machen, wenn irgendetwas irrelevant ist. Also es ist, wenn vielleicht der Partner oder der kranke Opa einen Ping bekommt, okay. Aber dass jeder Mist mich dauernd irgendwie ablenken muss, das brauchen wir nicht. Also da denke ich, sollte man auch mal ganz kritisch an sein eigene, sich dem aussetzen, drangehen, ohne jetzt unbedingt radikale Lösungen. Also man muss nicht sofort alles abbestellen oder so, aber ein bisschen kritisch mit sich selber umzugehen, ist, denke ich, keine schlechte Idee. Man kann sich auch dann frequenzmäßig mal überlegen, einmal sozusagen Daten sammeln. Wie oft werde ich am Tag abgelenkt? Wodurch würde ich abgelenkt? Was würde ich verlieren, wenn ich jetzt diese Information nicht gehabt hätte und so weiter. Also man kann das ja durchaus kritisch für sich durchtesten, aber ich glaube, das Ergebnis zu erahnen. Und dann könnte man dementsprechend reagieren. Zweitens könnte ich, das würde man allen Leuten, die da sozusagen zum Experten kommen, empfehlen, Bewältigungsstrategien einüben, Die sind unterschiedlich. Für jeden ist da sicherlich was anderes geeignet. Meditation finden manche gut, wo man zum Beispiel lernt, auch unangenehme Gedanken zuzulassen, aber sich nicht jedes Mal darüber aufzuregen. Ja, auch selber ist man ja nicht super, aber meine Fehler zu leugnen, bringt mich nicht weiter, weil ich daraus lernen muss. Aber mich dauernd dafür zu schämen, ist nicht sehr konstruktiv. Also irgendwann ist es dann mal gut. Ich habe es halt gemacht, Punkt. Da kann ich nichts mehr dran ändern. Das ist das Erste, was man lernt in so einer Therapie, dass man sagt, lass mal los, du bist nicht für immer der Arsch. Ne? Und so ist das mit anderen Informationen natürlich auch. Ich kann auch intellektuell etwas zur Kenntnis nehmen, ohne jedes Mal zu sagen, und wie finde ich das? Und was mache ich dann? Und ich kann es ja eh nicht lösen. Und einfach sauberer zu unterscheiden, welche Dinge im Leben kann ich beeinflussen und welche kann ich nicht. Und über die ich beeinflussen kann, da mache ich mir viel Gedanken, da errege ich mich vielleicht auch mal. Aber der Rest, sorry, das sollten wir vielleicht Leuten überlassen, die ein bisschen mehr Ahnung davon haben. Und drittens, die Narrative. Also ich kann mir natürlich mich voll pumpen mit Negativen, aber vielleicht kann ich auch mal aktiv Positive entdecken. Nette Mitmenschen finden, interessante Diskussionen, eine schöne Kunstausstellung besuchen oder tolle Musik hören, je nach Gusto. Da sind die Leute auch völlig verschieden. Aber mal wieder zu einem Konzert gehen, es schön finden, mehr sozialen Spieleabend machen oder so. Also man kann Dinge schaffen, wo man dann auch eine Zeit lang mit beschäftigt sein kann, die einen aber nach oben bringen und nicht nach unten bringen. Und ja, was jetzt für wen geeignet ist, das vermag ich irgendwie ohne persönlichen Kontakt nicht zu sagen. Aber ich glaube, für jeden wäre da was dabei, wo man mal mit anfangen kann.
Aber das heißt, im ersten Schritt wäre es schon mal gesund, wenn wir hinterfragen würden, ob denn diese Echtzeitbeschallung mit allem, was auf der Welt passiert, uns tatsächlich irgendeine Form von Mehrwert bringt oder ob es vielleicht auch ausreichen würde, wenn wir uns das am Abend geballt in einer halben Stunde mal anschauen würden, was auf der Welt passiert ist.
Das ist das sicherlich richtig und das ist aber nur das eine, weil ich verhehle nicht, dass manche Leute einen sehr sympathischen Zug haben, um Verantwortung auch für andere zu übernehmen. Aber dann sollte man sich dazu auch mal überlegen, was bringt es denn für andere? Also wenn ich jetzt eine sehr starke Meinung über den Gaza-Konflikt pro, contra, whatever, wenn ich das auch habe, welches Kind wird dadurch überleben, dass ich jetzt diese starke Meinung habe, dass sie mich dauernd umtreibt und so weiter. Wenn ich irgendwie eine positive Antwort habe, dann sollte ich sofort dem nachgehen. Absolut. Ich bin nicht dafür, dass man andere Leute ignoriert oder dass sie einem egal sind. Aber wenn sie dadurch keinen Schritt weiterkommen, die anderen, dadurch, dass ich mich kaputt mache, warum so um Himmels Willen sollte ich mich kaputt machen? Ich bin als starke Person für Schwache viel wichtiger als schwache Person, die ebenso paralysiert ist von dem Elend. Also ich, gerade dadurch, dass ich mir nicht alles anziehe, werde ich viel nützlicher für unsere Gesellschaft. Auch das ist, denke ich mal, über das persönliche Schicksal hinaus ein wichtiger Gesichtspunkt, der zu berücksichtigen wäre.
Ich danke Ihnen sehr, dass wir dieses Thema mal so ein wenig beleuchten konnten und da vielleicht der ein oder andere, der uns zugehört hat oder die ein oder andere, die uns zugehört hat, was für sich mitnimmt und vielleicht, es gibt ja auch so schöne Funktionen wie auf dem iPhone, dass man sich so eine Tagesübersicht erstellen kann, wo man all die Push-Notifications zusammenfasst aus gewissen Apps, statt die immer direkt zuzustellen. Vielleicht wäre das ja schon mal ein erster Schritt, der uns da helfen kann.
Das wäre schön. Ja.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.